Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
Er macht die Schweiz resilienter. Als promovierter Informatikingenieur an der ETH in den Bereichen Informationssicherheit hat Dr. Michael Schlepfer umfassende Erfahrung in Forschung und Lehre im Aufbau des Hacking Labs an der ETH. Als Gründer eines erfolgreichen IT-Informationssicherheitsberatungsunternehmens und Mitbegründer einer Plattform für Schwachstellenerkennung und Schwachstellenmanagement ist der Experte sowohl auf der Seite des Angreifers als auch auf der Seite des Verteidigers. Mit den Fähigkeiten von über 3000 registrierten ethischen Hackern ist es seine Mission, Organisationen in einer sich ständig ändernden Landschaft zu schützen. Herzlich willkommen, Dr. Michael Schlepfer. Freut mich, dass du heute da bist.
Ja, sehr gerne. Freut mich auch, heute hier zu sein.
Michael, ich würde mal gerne den Podcast beginnen mit der Frage, wie bist du das erste Mal mit der digitalen Welt in Berührung gekommen?
Das ist sehr früh geschehen. Im Alter von etwa 10 Jahren kam ich in den Besitz eines ausrangierten Commodore C64 Computers. Und dann hat das Unheil seinen Anfang genommen sozusagen. Nein, ich war sehr fasziniert in dieser Zeit, was man eben mit so einem Computer machen kann. Klar haben wir auch Spiele gespielt dann mit Freunden zusammen, aber ich habe vor allem dann das Programmieren entdeckt. Basic-Programmieren, sehr, sehr einfach damals, oder? Mit dem C64. Aber es hat mich einfach fasziniert, nicht mehr losgelassen. Und eigentlich war es schon damals dann ein Traum von mir, mal irgendwas mit Computern zu machen, wenn ich größer bin.
Also da hatte ich sozusagen richtig dieser Bug, bist du gebissen worden.
So ja, genau, ja, genau, genau. Das hat dann aber noch einen Moment warten müssen, die Erfüllung dieses Traums. Ich habe zuerst eine Lehre als Automechaniker gemacht. Und dann nach Militärdiensten, das heißt dann nach der Rekrutenschule, Unteroffizierschule, Offizierschule, habe ich mich dann entschlossen, auf zweiten Bildungsweg zuerst die Berufsmatur zu machen und dann an der Fachhochschule Informatik zu studieren. Und damit war mein Wissenshunger aber noch nicht gestillt, sondern ich habe dann an der ETH noch ein Masterstudium gemacht und ein Doktorat, wo ich mich in Informationssicherheit vertieft habe. Eigentlich über die ganze Studienzeit habe ich mich immer in Informationssicherheitsthemen bewegt. Am Anfang in Netzwerksicherheit, dann in Applikationssicherheit und Informationssicherheit im Allgemeinen, aus der Informationstheorie heraus auch, Kryptographie etc., kryptografische Protokolle. Das hat mich immer fasziniert und begleitet. Genau.
Und hast du denn gedacht, dass das so eine große Nachfrage jetzt in der heutigen Welt gibt? War dir das schon bewusst?
Nein, damals eigentlich noch nicht. Also ich erinnere mich, als ich an der ETH angefangen habe, dann mit dem Masterstudium, gab es einen Einführungsanlass, wo dann die externen Masterstudenten, die eben nicht an der ETH den Bachelor gemacht haben, gebrieft wurden, um was es da jetzt genau gehen wird und mit den Auflagen, wie das funktioniert etc. Damals hat man noch sur dossier entschieden, eben wer muss was als Auflage noch zusätzlich machen, und das sind natürlich alle Mathematik-Killer-Fächer, die dann entsprechend noch on top dazugekommen sind. Aber absolut spannend. Und zu dieser Zeit hat man dann auch diese Aufteilung gemacht, diese Master-Tracks. Und im Information Security Master Track waren wir nur etwa 3 oder 4 Leute. Und im allgemeinen, im General Computer Science Master Track waren das irgendwie 20 Leute oder so. Also damals war die Nachfrage nach diesen, nach dieser Vertiefung noch nicht so groß, aber eigentlich absehbar, oder? Mit der ganzen Digitalisierung ist eigentlich klar, dass immer mehr geöffnet wird, immer größere Angriffsflächen zur Verfügung stehen und so dann eigentlich das Thema Informationssicherheit maßgeblich an Fahrt gewinnen wird.
Was hat dich denn dann motiviert, Ford IT zu gründen?
Ja, also ich habe während meiner Zeit an der ETH, also vor allem während dem Doktorat, dann gemerkt, dass die Wissenschaft, das ist nicht meine Welt. Also ich bin eher der Ingenieur und weniger der Wissenschaftler, und deshalb habe ich mich dann entschlossen, schon bereits bevor ich mein Doktorat abgeschlossen habe, ich habe das parallel eigentlich dann zur Arbeit in der Privatwirtschaft dann abgeschlossen. Ich habe gewechselt in die Privatwirtschaft zu einem Hersteller und Managed Security Service Provider von IT-Sicherheitslösungen und habe da zuerst als Engineer angefangen und bin dann aber recht schnell in eine Führungsrolle gekommen, habe eine Teamleitungsrolle inne gehabt und später dann war ich verantwortlicher Manager für den Rollout in Europa von diesen Produkten. Und ich habe dann einfach zu diesem Zeitpunkt gemerkt, es kommt da eine neue Technologiewelle, oder? Die ganze Cloud-Technologie. Cloud war damals noch wirklich ein wolkiger Begriff. Es war noch nicht so klar, was die Cloud ist. Den meisten war das etwa so klar, wie was KI ist heute. Aber rasch wurde dann eigentlich klar, wurde mir klar, was das ist, oder? Und vor allem eben Tools zur Automatisierung und effiziente Nutzung von gescherten Computerressourcen und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert, und es war mir dann klar, dass ich in diese Richtung eigentlich mich entwickeln möchte, weil ich antizipiert habe, dass auch der Markt in Richtung Cloud, Cloud-Technologien, Zero Trust, Network Access und Secure Service Edge und so weiter sich entwickeln wird. Und eben die ganzen Container-Technologien, die dann einen großen Vorteil bieten, wenn man die Applikation eben entsprechend darauf aufbaut. Und in meinem Unternehmen, in dem ich dann eben gearbeitet habe, habe ich die Möglichkeit nicht gesehen, mich in diese Richtung zu entwickeln. Deshalb habe ich mich dann vor 6 Jahren selbstständig gemacht. Zuerst als One-Man-Show in verschiedenen Cybersicherheitsprojekten für unterschiedliche Kunden in der Finanzbranche, Logistikbranche, größere Unternehmen vor allem. Mittlerweile sind wir gewachsen, sind wir 12 Mitarbeiter und unterstützen große Unternehmen in verschiedenen Cybersicherheitsprojekten. Und eines unserer Steckenpferde ist natürlich eben genau das, was mich so fasziniert, die ganze Zero Trust Journey.
Was waren denn für dich so die Herausforderungen am Anfang beim Aufbau des Unternehmens?
Ich glaube, die Hauptherausforderung war aus den vielen Ideen, also ich hatte ganz, ganz viele Ideen, und nach einem Jahr kam dann ein ETH-Freund von mir dazu als Partner zu Ford IT. Da hatten wir doppelt so viele Ideen, und dann haben wir noch Firmen gegründet, eben beispielsweise diese Hacker-Plattform, die du angesprochen hast in der Einführung, Go Bug Free. Das haben wir vor 3 Jahren gegründet. Und zu dieser Zeit haben wir noch eine weitere Firma gegründet und noch mehr Ideen verfolgt und so weiter. Ich glaube, wir haben uns am Anfang etwas verzettelt. Da hätte man die Kräfte besser bündeln können und wirklich fokussieren. Und ich glaube, der Fokus, den wir heute haben auf einerseits offensives Security-Testing und Automatisierung im Security-Testing, AI, das wir im Security-Testing mit aufnehmen, mit Go Bug Free, mit dieser Plattform, aber eben zusammen mit den ethischen Hackern, die dann auch immer noch etwas finden, wenn die automatisierten Tools eben nichts mehr gefunden haben. Das ist sehr faszinierend.
Das ist ja eure eigene Software, die ihr entwickelt habt, Go Bug
Free. Ja, genau. Es ist also im Wesentlichen besteht Go Bug Free aus unserer Plattform, ist eine Trust-Plattform. Und da haben wir eben über 3000 registrierte ethische Hacker. Die sind alle entsprechend überprüft. Also es ist wie wenn man ein Bankkonto aufmacht, muss man sich ja auch ausweisen. Genau diese Verfahren, auch mit den gleichen Partnern, wie die Banken zusammenarbeiten, überprüfen wir eben diese ethischen Hacker. Und mit diesen zusammen überprüfen wir vor allem Software, Schnittstellen, Mobile-Apps und so weiter, die bereits schon getestet wurden, und wir finden immer trotzdem noch Fehler. Und das ist sehr faszinierend. Und diese Datenbasis ist natürlich optimal jetzt für uns, das Ganze entsprechend zu automatisieren, also diese Daten zu nehmen und eine KI zu trainieren, die dann eben diese Fehler dann auch suchen geht. Das ist das, wo wir uns jetzt gerade darin befinden.
Also eine KI für ethisches Hacking sozusagen.
Ja, genau. Es gibt auch heute, wir sind ja nicht die Einzigen, die da weltweit auf diesen Zug aufgesprungen sind. Es gibt bereits schon einige Anbieter, und so reihen wir uns eigentlich ein. Was uns etwas von den anderen absetzt, ist, dass wir eben diese Community von ethischen Hackern haben. Wir machen nicht nur automatisierte Security-Scans, sondern wir erweitern die eben auch mit der Expertise unserer Community, also dieser vielen Experten, die weltweit verteilt sind.
Du hast ja vorhin angesprochen, Zero Trust Journey. Könntest du das nochmal ein bisschen näher erläutern?
Ja, das ist zum einen, um kurz abzuschließen, eben mit Go Bug Free, das ist das offensive Security-Testing, also Angriff, wie du gesagt hast. Und das andere ist eigentlich Verteidigung. Oder wie kann ich möglichst effizient mich gegen mögliche Angriffe schützen? Und Zero Trust ist auch wieder so ein Buzzword, das man überall liest. Und vielerorts wird das dann auch gleichgesetzt mit irgendeinem Produkt. Aber so ist es eben nicht. Also Zero Trust ist kein Produkt. Zero Trust, ich erkläre Zero Trust gerne am Beispiel einer Brille, die mir ja gerade eben noch kaputt gegangen ist, als ich aus dem Auto gestiegen bin. Aber eine Brille hat zwei Brillengläser, und das eine Brillenglas bei Zero Trust ist Never Trust, Always Verify. Und das andere Brillenglas ist Assume Breach. Also im Wesentlichen geht es darum, dass man eigentlich die eigene Organisation, den Umgang mit Daten, die Kunden, den Zugang, die Schnittstellen und alles kritisch prüft mit dieser Brille. Dass man eigentlich alles anschaut und schaut, okay, Never Trust, Always Verify, ist das hier gegeben? Oder habe ich hier irgendwo einen Trust drin, der nicht gerechtfertigt ist? Mhm. Es kann sein, dass ein Trust gerechtfertigt ist, weil einfach der Aufwand viel zu groß ist, um irgendwas daran zu ändern. Aber es kann auch sein, dass man eben große Risiken damit eingeht. Und genau, das ist das eine Bringgas. Und das andere ist, man muss immer davon ausgehen, dass man gebrochen worden ist und dass Daten abfließen können. Und dann geht es darum, ich schaue mir meine Organisation und Infrastruktur und alles an und überlege mir, wenn ein Data Breach zum Beispiel passiert ist, wie kann ich machen, dass ich das möglichst schnell identifiziere? Wie kann ich das möglichst schnell eingrenzen? Wie kann ich möglichst schnell wiederherstellen, meinen Betrieb? Und vor allem, wie kann ich forensisch, wo sind die Daten, wo ich forensisch möglichst schnell feststelle, was passiert ist, damit ich entsprechend reagieren kann.
Was denkst du denn, Michael, braucht man für Fähigkeiten, um so sich durch so Szenarien durchzudenken? Also du sprichst ja mal in diesen, wenn das passiert, dass es könnte eine Auswirkung haben auf die Situation. Also da frage ich mich immer, was müsste man für einen Kandidat zum Beispiel, der sich bei euch bewirbt, wie müsste der denken können oder an Probleme herangehen können? Was für eine Fähigkeit müsste diese Person mitbringen können?
Diese Person muss offen sein vor allem. Oder ich meine, die Technologie, die verändert sich so rasch. Also wenn ich heute, oder ich sage jetzt mal, als ich diese Managementrolle vor irgendwie bald zehn Jahren wahrgenommen habe, da hatte ich auch Bewerbungsgespräche mit vielen Kandidaten, und da kamen viele, die hatten ganz gute Zertifikate und Ausbildungen und von Technologien und so weiter. Aber im Wesentlichen ist es viel wichtiger, dass man sich für den Kern interessiert, was dahinter steckt, weil die Prinzipien, die sind dann eigentlich immer gleich, oder? Cloud Computing ist am Ende des Tages einfach ein Computer, der irgendwo anders läuft, aber was darunter läuft, ist eigentlich genau gleich, wie wenn ich das auf meinem PC auf dem Schreibtisch habe. Und da ist es wichtig, dass man eben die Leute, die Kandidaten identifiziert, die ein tiefergehendes Interesse am Kern der Probleme hat. Und nicht, also worauf ich beispielsweise überhaupt nicht achte, ist irgendwelche Zertifikate in irgendwelchen Technologien, dass man Firewall X noch irgendwann einen Goldkurs gemacht hat oder was auch immer. Das interessiert mich wenig. Mich interessiert wirklich mehr das Generelle und dann das Interesse. Ich muss das Interesse spüren, dass man eben am Puls bleibt und die Faszination hat für diese neuen
Technologien. Also, du musst eine Grundleidenschaft da sein, genau. Ein Interesse für den Kern. Der Probleme, der Materie, das muss man irgendwie spüren.
Ja, genau.
Wie kann man als Unternehmen denn attraktiv für den Markt, für die Kandidaten auch sein, wenn man jetzt eben nicht Microsoft heißt oder Google oder Apple mit Nachnamen?
Ja, ja, das müsstest jetzt eigentlich eben du mir sagen, oder?
Also, sag mal so, wie kann man Kandidaten halten? Also jetzt sind sie einmal bei dir im Unternehmen, haben angefangen, okay, ich bin jetzt nicht bei Apple und Google. Wie ist das bei Ford IT? Wie kann ich Kandidaten langfristig binden an die Firma?
Wir sind natürlich ein kleines Team, ein junges Team. Somit habe ich natürlich nicht die ganz großen Erfahrungen. Es wäre vermessen, wenn ich da irgendwie von großen Erfahrungsschatz reden würde. Aber ein Erfahrungsschatz, den ich mitbringe, ist mein eigener. Als ich an der ETH studiert habe, da hat man natürlich darüber geredet, ja, was machst du nachher, und man hat sich selber Gedanken gemacht, was macht man denn nachher, nach dem Master oder nach dem Doktorat dann. Und was man dann häufig, also was ich bei mir dann festgestellt habe, ist, ich muss irgendwo zu einem großen, bekannten Brand, zu einem Big Four oder zu Google oder zu Apple oder was auch immer, damit ich da eine große Karriere machen kann. Und was ich dann in meinen Bewerbungen, ich habe mich auch, als ich mich eben für diesen Schweizer Security-Hersteller entschieden habe, da habe ich mich auch für andere Unternehmen beworben, unter anderem auch für einen großen Konzern, weltweiten Konzern, und bin da auch weitergekommen in den, also ich hätte auch da arbeiten können, aber ich wollte das dann nicht. Also schon nur der Bewerbungsprozess hat mir gezeigt, was für eine kleine Nummer ich nachher bin, wenn ich da bin. Und klar wird das dann zelebriert und große Mitarbeiterparty und Workshop, wo man irgendwo noch partizipieren kann und ein paar Zettel auch an die Wand kleben kann. Aber schlussendlich in einem großen Unternehmen ist man einfach auch eine kleine Nummer, oder? Und da ist auch Zufall, wer dann in eine Position kommt, wo man dann wirklich Impact erzeugen kann. Bei Kleinunternehmen ist das anders. Und das hat sich bei mir gezeigt. Ich habe mich etwas unter Wert verkauft, sage ich mal, als ich als Engineer angefangen habe. Aber ich habe dort Erfahrung gesammelt und mich präsentieren können. Ich hatte dort natürlich eine wesentlich bessere Bühne, mich zu präsentieren und meine Fähigkeiten zu präsentieren. Somit konnte ich mich auch schneller entwickeln, Führungsverantwortung wahrnehmen, Impact erzeugen, indem ich eben auch an Business Cases mitarbeiten konnte mit meinen Ideen und so weiter. Genau, also deshalb meine Empfehlung einmal ganz generell für alle Studierenden, die sich Gedanken machen, ja, was mache ich mit meiner Zukunft? Sehr wahrscheinlich wird die Karriere nicht dort ganz groß sein, wo man als erstes hingeht. Also spielt eigentlich gar keine Rolle, was man macht am Anfang. Wichtig ist, dass man Spaß hat daran, dass man fasziniert ist für das, was man macht und etwas brennt. Und wenn das ein kleiner Brand ist, wenn das ein Startup ist mit 5 Leuten, 10 Leuten, dann hat man viel mehr Einblick in alle anderen Prozesse auch, die ein Business ausmachen. Und nicht nur eben die kleine Nummer in einer kleinen Abteilung, die dann irgendwo den Button noch grün einfärbt, mehr oder weniger.
Ja, das ist so. Also das heißt, du würdest Kandidaten raten, auch ruhig sich kleinere Unternehmen anzuschauen, wo sie einen größeren Impact haben, wo sie mehr Verantwortung übernehmen kann, mehr involviert sind in Projekte, auch mehr Eigenverantwortung übernehmen können und nicht immer nur auf die großen Brands
zu schauen. Genau, und im Umkehrschluss, um wieder auf deine Frage dann einzugehen, das ist eigentlich die Chance, die ich für mich sehe oder für allgemein kleinere Unternehmen, um gute Talente zu bekommen und diese auch längerfristig zu halten, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie eben partizipieren können, mit ihren Ideen ihre Ideen einbringen können, diese auch nicht nur angehört, sondern auch umgesetzt werden, dass man auch mal etwas wagt, etwas versucht, dass man merkt, dass man Teil des Teams ist, das dann wirklich auch einen Impact erzeugt.
Also wirklich einen Impact erzeugen und auch sich selber zu verwirklichen.
Genau.
Und dann Verantwortung zu nehmen, ist ja auch sehr befriedigend.
Und ja, genau.
Als jetzt nur aufs Salär zu schauen und auf den Namen, den man dann auf dem CV dann hat.
Absolut. Mhm. Ja.
KI verändert ja die Welt, also man kommt ja nicht mehr dran vorbei, auch an dem Thema. Deswegen würde ich dich natürlich auch, weil du ja auch mit dem Thema wahrscheinlich sehr oft konfrontiert bist, welche Jobs werden wegfallen, welche Jobs bleiben, welche werden neu geschaffen?
Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten dazu. Also ganz generell bin ich auch der Meinung, dass KI zurzeit der Hype, der wird etwas überbewertet zurzeit. Und wie immer bei neuen Technologieänderungen und Wandlungen unterschätzt man, was die Zukunft, die längerfristige Zukunft wird. Und KI wird unsere Welt verändern, zweifellos. Oder? Aber nicht so, wie man das jetzt überall liest, dass dann eben Zeitungen braucht es nicht mehr, weil man kann ja irgendwie die KI fragen und so weiter. Ich glaube, die Qualität spielt da schon noch eine gewisse Rolle. Und KI ist auch nicht KI, oder? Die KI, die wir jetzt zugänglich haben, die generative KI und uns alle fasziniert, mich auch. Als ich das erste Mal ChatGPT ausprobiert habe, war ich absolut geflasht, was die KI, die schlussendlich einfach nur Wortteilwahrscheinlichkeiten aneinander reiht, was da möglich ist. Absolut faszinierend, oder? Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja, ich habe letztens einen Artikel gelesen, der eine These aufstellt, und das finde ich eigentlich interessant, ist, auch wenn wir jetzt mehr Produktivität haben, mehr generieren können, da wird wahrscheinlich einfach mehr generiert. Oder? Und es ist nicht so, dass wir das, was wir bis jetzt machen, einfach schneller machen und effizienter generieren, sondern wir generieren jetzt einfach mehr, oder? Aus dem Ganzen. Also ein eindrückliches Beispiel ist ja diejenigen Influencer zum Beispiel, die automatisiert irgendwelche, wenn Zeitungsartikel auftauchen mit gewissen Themen drin, Schlagwörtern drin, dann wird das verwurstelt, ein Blogbeitrag generiert, Social Nuggets generiert, die automatisch entsprechend gepostet. Mittlerweile gibt es ja auch Bestrebungen, beispielsweise bei LinkedIn und so weiter, dass man automatisierte Kommentare machen kann. Also ich selbst mache gar keine Kommentare, sondern die KI macht für mich Kommentare. Da muss ich sagen, okay, wer liest denn das? Oder die KI liest und kommentiert, und was machen wir dann? Also irgendwo wird es etwas absurd, auch zum Teil. Aber nichtsdestotrotz, KI ist eben viel mehr als generative KI. Da gibt es interessante Anwendungsfälle, die unser Zusammenleben, auch die Mobilität beispielsweise, verändern, oder? Mit autonomen Fahren und so weiter. Das ist schon sehr faszinierend. Es klingt jetzt etwas, als würde ich das unterschätzen, mache ich aber nicht. Ich hatte letztens einen Austausch mit einem Entwickler, und der hat mir dann erzählt, ja, er hat da eben KI-Tools ausprobiert, und es sei ja total lächerlich, was dann die KI generiert hat und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wenn du jetzt neu anfängst, irgendwas zu machen, bist du nicht viel schneller, wenn du schon mal so ein Grundgerüst dir generieren lässt oder gewisse Sachen, die sehr einfach zu programmieren sind, wenn du die automatisch generieren lässt, bist du doch viel effizienter. Und dann hat er mir zugestimmt. Und dann habe ich ihm gesagt, also ich glaube nicht, dass KI, generative KI, jetzt den Entwickler ersetzen wird. Aber es macht ihn viel effizienter. Also wird derjenige, der die Fähigkeiten hat, die KI richtig einzusetzen, wird eigentlich dann die anderen ersetzen, weil er so viel leisten kann, wie vielleicht drei Entwickler heute leisten können. Ich glaube, das wird etwas unterschätzt zum Teil. Und ich glaube, das wieder im Anschluss an deine Frage von vorher, was für Fähigkeiten muss man mitbringen? Also im Bereich moderne Technologien, sei das Computersicherheit, sei das KI, Cloud Security, Automatisierung etc. Ich glaube, überall gilt das Gleiche, oder? Man muss die neuen Technologien umarmen, und versuchen, mit diesen möglichst gut umzugehen. Und wenn man das schafft, dann ist man interessant am Markt und verdrängt eigentlich diejenigen, die eben nicht so effizient mit diesen Tools umgehen können. Da wird es massive Unterschiede geben.
Ja, also wirklich proaktiv mit diesen Technologien arbeiten, genau, um dann auch sich fit zu halten im Arbeitsmarkt. Aber es muss nicht jeder jetzt Datenwissenschaftler werden und promovieren an der ETH in Wissenschaften. Ja, genau. Aber ruhig eine Offenheit für diese Technologien haben, das ist wichtig. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage an dich persönlich, auch dass die Zuschauer, Zuhörer auch ein bisschen mehr über dich erfahren. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere? Also eine Selbstreflexionsfrage.
Ja, was soll ich da sagen? Also Superpower. Ich glaube, ich bin nirgends super. Ich bin aber auch auf vielen Orten gut. Und ich glaube, dass ich Motivation mitbringe und in vielen Bereichen ein, ich sage jetzt mal, anständiges Level habe, das ist vielleicht meine Superpower, dass ich auch, dass ich auch immer vorwärts gehe und weiter treibe. Und wo ich vielleicht etwas besser bin als viele andere, das habe ich auch im Militärdienst beispielsweise festgestellt, ist unter Druck zu arbeiten. Also am besten arbeite ich eigentlich unter Druck in diesem Sinne. Ich werde konzentrierter, je größer der Druck ist. Und das ist bei vielen umgekehrt, wie ich festgestellt habe. Vielleicht ist das meine Superpower.
Ja, das ist ja auch eine gute Fähigkeit, gerade wenn man so ein Unternehmen am Aufbauen ist. Da gibt es doch viele unvorhergesehene Situationen.
Absolut.
Und da ein bisschen Druck aushalten zu können, denke ich, ist eine gute Fähigkeit.
Ja, genau. Und einfach eben dranbleiben in diesem Sinne.
Ja. Gibt es eine Persönlichkeit, eine, ich sag mal, prominente, bekannte Persönlichkeit, die du besonders bewunderst? Oder vielleicht eine Eigenschaft, die du besonders an dieser Person bewunderst?
Es gibt ganz viele interessante Persönlichkeiten, aber es klingt jetzt etwas abgedroschen und das wahrscheinlich sagt jeder Zweite, den du das fragst, Steve Jobs. Aber ich bringe jetzt trotzdem Steve Jobs und zwar... Ich hatte mal so einen Schlüsselmoment, als ich eben so ein Interview von ihm gesehen habe, wo er sinngemäß gesagt hat, es kommt eben nicht darauf an, für was du dich entscheidest, dass du machst, sondern vielmehr darauf, was du nicht machst. Und das hat bei mir so etwas einen Wandel ausgelöst. Das ist eben der Fokus, den ich zu Beginn gesagt habe, oder? Dass man sich schnell verliert in allem, was man machen kann. Aber eigentlich ist es viel entscheidender, dass man klar definiert, was man eben nicht macht, um sich eben zu fokussieren und nicht zu verzetteln. Das ist vielleicht etwas, was mich geprägt hat, aber genau, also mein Motto in diesem Sinne ist think big and do it, schlussendlich. Also think big reicht noch nicht, man muss dann auch etwas machen dafür.
Also think big and do it, das ist auch ein gutes Credo, denke ich, für dich, ein guter Motto, ein gutes Satz, ein guter Leitfaden, mit dem man dann auch aktiv die Zukunft gestalten kann.
Ja, absolut.
Dr. Michael Schlepfer, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auch
natürlich. Freude war bei mir.
Freue mich auf das nächste Gespräch und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg.
Danke, gleichfalls.